Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Spanien begrüßt die Formel-E-Weltmeisterschaft in Europa und ist nach 5 Jahren Rennpause nun wieder zurück im Rennkalender. Nach den Testfahrten im Jahr 2024 sind es die ersten Rennkilometer für die Piloten auf der permanenten Rennstrecke von Jarama. Alles zum Europa-Auftakt der Formel E sowie dem neuen Tokensystem für die Gen 4-Fahrzeuge hört ihr in dieser Folge. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen zur Folge 392 des E-Pods und wir schauen auf das Rennen voraus und auf das Rennwochenende von Madrid und das Ganze auf dem permanenten Kurs von Jarama. Und mit dabei ist wie immer der Experte und der Allwissende, wenn es später auch zum Grid Dummies Quiz geht, nämlich Tobi Wirz. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Jetzt haben wir einen Monat Podcast Pause gehabt. Wir sind aus dem Jeddah E-Prix herausgegangen. Gab jetzt keine News-Episode. Das hat einen gewissen Grund, weil es halt einfach wenig zu berichten gab. Aber eine Monat Pause so mitten im Rennkalender ist ja schon etwas Ungewöhnliches, muss man ja sagen. Aber nicht für die Formel E. Ist ein bisschen komisch, weil dadurch, muss man sagen, ist der Anfangshype, so wie ich ihn ja auch schon habe, immer am Anfang der Saison so ein bisschen verflogen. Zumindest sehe ich das persönlich so.
Ja, das kann man so sagen. Auf der anderen Seite, gerade die Hersteller sind hinter den Kulissen natürlich gerade extrem damit beschäftigt, an ihren Gen 4-Antrieben zu entwickeln und da auch die ersten Testfahrten durchzuführen. Von daher, denen wird mit Sicherheit nicht langweilig. Auf der anderen Seite gibt's auch das ein oder andere Team, das mit ein paar Hausaufgaben, sag ich mal, aus den ersten Rennen zurück in die Fabrik gegangen ist. Da konnte jetzt durchaus auch ein bisschen dran gearbeitet werden. Und die Pause hat mit Sicherheit keiner genutzt, um 4 Wochen Urlaub zu machen. Ganz im Gegenteil, da ist ganz, ganz viel gearbeitet worden, sich ganz, ganz viel vorbereitet worden. Wer hat es auch schon gesagt, die Strecke in Jarama ist grundsätzlich bekannt, weil da Testfahrten im Jahr 2024 gewesen sind, aber ein Rennen hat man da noch nie gefahren. Also galt es, sich explizit auf dieses Event vorzubereiten und da kommen wir auch nachher noch zu, es wird ja auch ein paar Besonderheiten bei der Rückkehr nach Spanien geben.
Genau, das alles gleich, aber das, was liegen geblieben ist zwischen einem Monat Pause dieser beiden Folgen, das hört ihr nämlich jetzt im Newsüberblick.
Umbau auf Raten. Anstatt einer kompletten Neuentwicklung der Hardware alle 2 Jahre soll es beim Gen 4 Boliden ein Token-System geben.
Alte Liebe rostet nicht. Chief Championship Officer Alberto Longo hat den Berlin E-Prix auf dem Kurs in Tempelhof für weitere Saisons bestätigt.
Neue Hüter, klare Linie. Der Automobilweltverband FIA hat ein neues permanentes Gremium von Sportkommissaren für die Formel E eingerichtet.
Und zurück zum Glück. Die Formel E will nach einigen Jahren Pause wieder nach Italien zurückkehren. Und dann kommen wir wie gewohnt zum heißesten Thema aus dem Paddock, nämlich geht's um die Gen 4 Weiterentwicklung, nämlich mit einem Tokensystem. Anders als bislang wird in der Gen 4 Ära also nicht alle 2 Jahre ein neuer Antrieb entwickelt, sondern es gibt stattdessen Hersteller-Tokens. Die, muss man sagen, sind nicht ganz neu, zumindest nicht im Motorsport. Das gibt's ja auch schon in der Langstrecken-Weltmeisterschaft oder generell bei den Prototypenfahrzeugen der Hypercar-Kategorie das Tokensystem, Tobi. Aber für jemand, der jetzt noch nicht mit diesem Tokensystem vertraut ist, die Hersteller einsetzen können. Erklär uns das mal, was für Vorteile, was aber auch für Nachteile dieses Tokensystem beinhaltet.
Also grundsätzlich ist es so, bislang war es so, ein Antrieb wurde homologiert und musste dann in der Hardware unverändert für 2 Jahre eingesetzt werden. Jetzt ist es so, dass die Hersteller Token erhalten, also sowas wie Gutscheine oder Joker, wenn man es so ausdrücken mag, denen sie etwas flexibler reagieren können. Und bei Bedarf, wenn sie ein Problem in einem gewissen Bereich ihres Antriebsstrangs ausmachen, dieses Teil schneller austauschen können und nicht warten, bis die 2 Jahre vorbei sind. Um es den Herstellern nicht zu leicht zu machen, bekommen sie nicht genügend Token, um sämtliche Komponenten des Antriebs zu erarbeiten, sondern sie müssen sich entscheiden, in welchem Bereich sie tatsächlich nachbessern wollen. Die Token selber werden dabei in Gruppen eingeteilt. Einen Token erhalten die Hersteller für Änderungen an Elektromotor, Inverter und Getriebe. Dazu zwei weitere Token, die sie allerdings auf die drei Bereiche Mechanik, also Gehäuse und Radaufhängung, elektrisches System und Hydrauliksystem aufteilen müssen. Also kein Hersteller kann alles komplett neu entwickeln, sondern tatsächlich muss man sich da entscheiden, wo man die Schwerpunkte setzt. Ein Vorteil ist, wie schon angesprochen, man ist deutlich flexibler in der Entwicklung, hat unterm Strich auch eine Kostenersparnis, weil man nicht alle zwei Jahre einen komplett neuen Antriebsstrang entwickelt, sondern tatsächlich einzelne Komponenten dann auch über die gesamte Laufzeit von 4 Jahren verwenden muss. Das ist natürlich auch ein Nachteil, sollte ein Hersteller nämlich in mehreren Bereichen konstruktionsbedingte Probleme entdecken, kann er nur sehr bedingt seinen Rückstand wieder aufholen, halt weil er nicht die Möglichkeit hat, nach 2 Jahren einfach nochmal mit einem weißen Blatt Papier anzufangen. Luca, in der Prototypen-Kategorie hat sich das doch in gewisser Form bewährt. Was hältst du denn von der Umsetzung, die jetzt im Bereich der Formel E geplant ist?
An sich, das Tokensystem, du hast es schon gesagt, gibt es ja schon in der Langstrecken-Weltmeisterschaft oder auch in der IMSA, aber da muss man sagen, ist es ja in gewisser Weise anders, wenn man ja noch eine Balance of Performance hat, also dass die Autos in gewisser Weise angeglichen werden. Klar, wenn man jetzt Probleme hat mit der Zuverlässigkeit, dann bringt einem das Tokensystem auch relativ wenig. Klar, man kann da auch nachbessern, aber zumindest auf Kurzfristigkeit bringt das relativ wenig. Ich habe so ein bisschen Angst in dem Sinne, du hast es gesagt, als Nachteil, dass ein Hersteller in mehreren Bereichen konstruktionsbedingte Probleme hat, dass es ja dann in gewissen Effekt sich dadurch ja vorgaloppiert hat und über eine Saison oder über weitere Teile einer Saison Probleme hat, habe ich so ein bisschen Angst zumindest davon, dass es eine extreme Schere dann möglicherweise darstellen kann. Das muss man sagen, hat man ja nach 2 Saisons, wenn die Antriebe ja neu entwickelt werden, ja nicht. Da ist im Endeffekt das Kartenhaus neu gemischt und da können sich Teams oder auch Hersteller dann nochmal neu positionieren. Sehe ich zumindest in dem Teil etwas kritisch. Sonst muss man sagen, das Thema Kostenersparnis ist ja nicht ein kleines Thema, weil, um ehrlich zu sein, muss die Formel E ja auch um weitere Hersteller oder auch Teams kämpfen. Und ich glaube, das kann in gewisser Weise dann doch ein großes Plus sein, dass vielleicht ein Team oder auch gleich mehrere Teams sich an die Rennserie nochmal ranhängen möchten. Oder wie siehst du das?
Grundsätzlich, ja, ich würde natürlich sagen, eher Hersteller als Teams, weil da haben die Teams natürlich relativ wenig mit zu tun mit der Weiterentwicklung. Ich sehe aber tatsächlich so ein bisschen ein Problem darin, dass man nicht komplett neu entwickeln kann. Nehmen wir doch zum Beispiel mal Mahindra, die hatten ja enorme Schwierigkeiten mit ihrem Antrieb in den ersten beiden Gen 3 Saisons. Und haben einfach einen komplett neuen Antriebsstrang dann zur Gen 3 Evo-Ära gebracht, mit dem sie jetzt tatsächlich konkurrenzfähig sind, was sie vorher nicht waren. Sowas wird's dann, wenn das System tatsächlich so fix umgesetzt wird, wie es geplant ist, vermutlich nicht mehr geben. Auf der anderen Seite ist das jetzt nur ein Vorentwurf, sag ich mal. Möglicherweise kommt es dann ja so weit, dass man da auch performancebezogene Zusatztoken, sag ich mal, zur Verfügung stellt. Dass man halt sagt, wenn ein Hersteller tatsächlich von der Leistung her nicht mithalten kann mit den anderen, dann erhält er einen zusätzlichen Token, um die Entwicklung nochmal anschieben zu dürfen und nicht dann über die komplette Gen 4-Ära, also 4 Jahre, im Hintertreffen zu sein. Aber da können wir jetzt viel drüber spekulieren. Das wird, glaube ich, noch erarbeitet. Und ich denke auch, es dürfte ja auch im Interesse sämtlicher Hersteller liegen, dass da kein Hersteller grundsätzlich benachteiligt wird, sondern allgemein eine Konkurrenzfähigkeit bei sämtlichen Herstellern vorliegt.
Spanien ist erst zum 2. Mal im Rennkalender vertreten und damit schauen wir voraus auf das Rennwochenende von Madrid und nämlich das war ja damals der Einschub von Valencia. Corona-bedingt ist man damals auf dem Kurs dort vertreten gewesen und jetzt geht es wieder auf einen permanenten Kurs, nämlich der Circuito del Jarama. Ist ein klassischer Rennkurs, hat aber zusätzliche Schikanen erhalten für die Formel E, Tobi. Schauen wir detailliert mal auf die Strecke. Ich habe schon gesagt, zusätzliche Schikane ist dazugekommen. Kommen, aber der übliche Grund wieder für die Formel E, oder wie sieht's aus?
Genau, richtig. Der Circuito del Jarama ist ein klassischer Rennkurs, wie du schon gesagt hast, der viele relativ schnelle Kurven hat. Das heißt, es gibt nur wenige echte harte Bremszonen, wo die Fahrzeuge Energie zurückgewinnen können. Die braucht die Formel E, aber das hatten wir ja zum Beispiel in Jeddah vor ein paar Wochen schon. Genau dasselbe Thema auch hier. Deshalb gibt es auf der Stadtzielgeraden eine zusätzliche Schikane. Die sieht etwas anders aus als bei den Testfahrten, die da 2024 relativ spontan gemacht wurden. Statt in der Boxengassen Einfahrt diese Schikane quasi zu haben, sodass man die Boxengasseneinfahrt quasi da passiert, geht die Schikane jetzt zur anderen Seite auf der Stadtzielgeraden, also von der Boxengasse weg. Insgesamt dürfte das dazu führen, dass die Strecke vielleicht ein bisschen langsamer ist als noch bei den Testfahrten. Insgesamt haben wir damit 14 Kurven auf dem Kurs, Streckenlänge relativ lang, 3,934 Kilometer. Eine Besonderheit, die das Rennen haben wird, Luca, müssen wir hervorheben. Und zwar gibt es zum zweiten Mal in der laufenden Saison überhaupt den Pit Boost und zum allerersten Mal dabei nicht im Rahmen eines Doubleheaders, sondern bei einem Singleheader.
Genau, nämlich das Ganze nicht ungewohnt an einem Samstag, aber du hast schon gesagt, es ist das erste Mal, dass man beim Singleheader auf den Pitboost zurückgreifen wird. Die Regeln sind dabei wie immer, Fahrer müssen einmal im Rennen zu einem Pflichtboxenstopp kommen, der Ladezustand der Batterie muss dabei zwischen 40% und 60% betragen. An der Box werden dabei, wie gewohnt, dann die 3,85 Kilowattstunden Energie oder eben die 10% nachgeladen. Die Mindeststandzeit beträgt für jeden weiterhin auch dort 34 Sekunden und es dürfen dabei nicht beide Fahrer eines Teams gleichzeitig an die Box kommen, weil es ja dann im Endeffekt pro Team nur einen Lader gibt. Und was ja auch sich geändert hat, Tobi, das hast du ja auch schon in Jeddah angesprochen, ist, wie man mit dem Attack Mode umgeht.
Genau, es wird wie bei jedem Pitboost-Rennen in Saison 12 nur noch einen Attack-Mode geben, der über 6 Minuten geht. Da ist natürlich dann die Frage, aktiviert man vor oder nach dem Pitboost-Boxenstopp? In Jeddah hat sich gezeigt, dass es besser gewesen ist, den Attack-Mode erst nach dem Boxenstopp zu aktivieren. Der einzige Fahrer, der ihn vorher aktiviert hat, war Maximilian Günther. Und der hatte dann im Endeffekt gegen Rennende einen massiven Nachteil gegenüber seinen Konkurrenten. Aber ob sich das in Madrid genauso verhalten wird, denke ich, werden wir erst am Samstag sehen. Kommen wir noch kurz zur Renndistanz. 23 Runden werden gefahren und damit etwas mehr als 90 Kilometer. 23 ist eine relativ geringe Anzahl an Runden für ein Formel-E-Rennen. Hängt natürlich mit der relativ hohen Streckenlänge zusammen. Und ist auch einer der Gründe, weshalb es den Pitboost-Boxenstopp geben wird. Ursprünglich war das Rennen nämlich ohne Pitboost-Boxenstopp geplant und sollte nur über 21 Runden gehen. Aber da die Strecke in Madrid trotz der Schikane auf der Stadtzielgeraden relativ schnell ist, wären wir damit bei insgesamt knapp 35 Minuten Renndauer gelandet, wenn es kein Safety Car gibt. Und ich glaube, das war den Verantwortlichen der Formel E tatsächlich einfach zu kurz. Stattdessen fährt man 2 zusätzliche Runden, macht zusätzlich noch den Boxenstopp über 34 Sekunden und kann damit zumindest die Rennlänge in die etwas normaleren Bahnen bewegen. Luca, du hast es schon angesprochen, Rookie-Test am Sonntag steht auch noch an auf dem Kurs. Lass uns mal aufs Fahrerfeld gucken. Welche Fahrerinnen und Fahrer haben wir denn für den Rookie-Test bestätigt?
Ja, da starten wir im Endeffekt direkt mal chronologisch und nicht das mit Andretti. Für Andretti gehen an den Start Freddy Slater und Callum Voisin.
Bei Citroën Racing haben wir einen Formel-E-Debütanten in Form von Joshua Dirksen. Der Paraguayaner fährt in der Formel 2 und sein Teamkollege in Anführungszeichen wird in Madrid Theo Pocher sein. Ich glaube, über den ehemaligen Formel 2 Champion müssen wir nicht so viel sagen. Der ist ja diverse Male schon Formel E gefahren für Citroën sowie fürs Vorgängerteam Maserati.
Für das Team Cupra Kiro gehen Bianca Bustamante und Kian Shields an den Start. Für DS Penske, Tobi?
Nikita Bedrin und Daniel Kwiat, 2 Russen am Steuer von DS Penske, natürlich ohne russische Flagge. Die ist ja nach wie vor aufgrund des Angriffskriegs gegen die Ukraine bei offiziellen 4 Veranstaltungen verboten. Also unter neutraler Flagge werden die beiden an den Start gehen. Der junge Nachwuchspilot und der ehemalige Formel-1-Fahrer, der für Red Bull und Toro Rosso an den Start gegangen ist. Kommen wir als nächstes zu Envision Racing.
Dort sind Ella Lloyd und Zach O'Sullivan die beiden Piloten für den Sonntag beim Rookie-Test für die Envision-Mannschaft. Jaguar TCS Racing, Tobi, 2 Namen, die man zumindest nicht so im Dunstkreis gehört hat bei Jaguar TCS Racing, oder liege ich da falsch?
Das ist richtig. Bryce Aaron wird dort sein Formel-E-Debüt geben. Zum zweiten Mal im Jaguar wird sitzen Juju Noda. Die Japanerin ist ja auch schon beim Frauentest in Valencia gefahren, hat dann eine ganz gute Figur abgegeben und darf jetzt quasi als Belohnung zum zweiten Mal für Jaguar testen. Kommen wir zu Lola Yamaha Abt, Luca.
Dort dabei Hugh Barter und Richard Verschur. Richard Verschur ja auch viele Jahre in der Formel 2 unterwegs gewesen und Hugh Barter 2023 in der Formel 3 16 Rennen dort absolviert.
Bei Mahindra Racing wird der offizielle Test- und Ersatzfahrer des Teams an den Start gehen. Kushmaini, der Inder, ja auch aus der Formel 2 bekannt unter anderem. Er bekommt allerdings einen neuen Teamkollegen, einen jungen, richtig schnellen Franzosen in Form von Théophile Nael, 20 Jahre alt und feilschnell. Feilschnell, glaube ich, kann man aber auch über die Rookies bei Nissan sagen, oder Luca?
Das auf jeden Fall. Nämlich der Champion der Formel 3 Saison 2022 wird unter anderem dort an den Start gehen. Victor Martins, damals die Meisterschaft dort gewonnen und daneben platziert sich in gewisser Weise ja auch schon traditionell Abby Pulling. Das für Nissan. Und last but not least ist Porsche, Tobi.
Ja, bei Porsche werden wir dasselbe Fahrerduo sehen, wie schon bei den Rookie-Tests in Berlin im vergangenen Jahr. Elia Weiss wird zum zweiten Mal im Fahrzeug sitzen, immer noch 16 Jahre alt. Großes deutsches Talent, unter anderem ist er ja Teil des Motorsportteam Germany. An seiner Seite der DTM-Champion der vergangenen Saison, Ayhan Chan Güven, der ja in dieser Saison in der Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC für Mantai GT3 fahren wird und hofft, die noch ausstehenden Superlizenzpunkte sammeln zu können, um dann möglicherweise in der kommenden Saison für Porsche in der Gen-4-Ära der Formel E an den Start gehen zu können. Luca, jetzt haben wir über ganz viele Rookies gesprochen, aber auf die nächste Frage glaube ich nicht, dass wir mit einem Rookie antworten werden. Das ist nämlich unsere Favoritenfrage. Wer gewinnt denn in Madrid?
In Madrid gewinnt aus meiner Sicht zwar kein alter Hase, aber naja, er steht so zwischen Rookie und alter Hase, kann man fast schon sagen, nämlich Taylor Barnard. Ist immer noch jung, aber wir wissen alle, dass er auch feilschnell ist, hat ein bisschen Startprobleme, muss man vielleicht sagen, in der aktuellen Saison, aber vielleicht bringt Europa den neuen Blues mit sich und die Strecke in Madrid, du hast schon gesagt, ziemlich flüssig und die liegt ihm ja eigentlich ganz gut. Also von daher, Taylor Barnard, wer weiß, mit Pitboost-Rennen geht da ja auch einiges für ihn. Und wie sieht's bei dir aus? Ich sage mal so, das kann ich vorwegnehmen, ist ein Fahrer, der dann doch zur älteren Kategorie zählt, Tobi.
Jetzt nicht zur wirklich alten Kategorie, aber tatsächlich ein Fahrer mit einigen Jahren Formel-E-Erfahrung. Ich tatsächlich auf den amtierenden Champion Oliver Rowland, der nach ein paar Schwierigkeiten, die er jetzt in den letzten Rennen gehabt hat, doch dringend ein Erfolgserlebnis braucht, um wieder vorne angreifen zu können und die Mission Titelverteidigung weiterführen zu können. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt einen ganz anderen Favoriten? Dann zeigt es uns gerne unter www.kicktipp.de/formel-e. Hier könnt ihr teilnehmen, eure Tipps abgeben und wenn ihr besonders gut tippen solltet, dann werdet ihr auch in der Analysefolge hier im E-Pod erwähnt.
Und für euch natürlich auch immer der Service, den wir euch mitgeben. Nicht nur alle Informationen rund um die Strecke und auch jetzt zum Rookie-Test, der dann folgt am Sonntag, sondern auch wichtig ist, wann läuft was? Das ist immer wichtig, nämlich wann gibt's Racing in Spanien? Zum Glück, muss man sagen, ist es das erste Rennwochenende ohne Zeitverschiebung.
Erstes freies Training haben wir wie gewohnt freitags 16.30 Uhr, Ortszeit wie deutscher Zeit. Da müssen wir uns nicht umgewöhnen, nicht umrechnen. Das zweite freie Training findet dann wie gewohnt am Samstagmorgen statt. 8.30 Uhr ist hier die Uhrzeit. 40 Minuten gehen die beiden Sessions jeweils. Und dann geht es auch schon zum Qualifying mit anschließender Duellphase. Am Samstag um 10.40 Uhr geht es los. Und Rennstart, 23 Runden mit Pitboost-Boxenstopp, haben wir am Samstag um 15.05 Uhr. Luca, wo kann man denn das Rennen und die Sessions allgemein verfolgen?
In Deutschland, muss man sagen, seid ihr am besten aufgelegt immer mit DF1. Wir übertragen nämlich das Qualifying und das Rennen dann live für euch im TV. Zusätzlich gibt's bei DF1.de auch den Stream. Zu wissen ist dabei, die freien Trainings verfolgt ihr immer und gut im Streaming-Angebot bei eformel.de. Das gibt's dann auch dort zu sehen, das am Freitag und am Samstagmorgen. In Österreich ist es ja seit dem Saudi-Arabien-Wochenende nämlich Krone TV, der als Übertragungspartner für die Saison feststeht. Die werden für euch das Rennen dann präsentieren. Und in der Schweiz läuft das Rennen der Formel E in diesem Jahr weiterhin auch beim TV-Kanal Blue Sport. Außerdem gibt es ja auch noch die Welt des Streamings, nämlich europaweit zeigen nämlich die Streamingdienste von Discovery Plus und HBO Max die Formel E live Und bei Eurosport 2, das ist noch die Ergänzung für euch, gibt es die Formel E nicht zu sehen. Nämlich stattdessen gibt es dort Radsport. Deshalb am besten, wie gesagt, entweder die Option DF1 oder wenn ihr eine Alternative habt, dann eben Discovery Plus und HBO Max für die Übertragung von Eurosport.
Außerdem gibt es natürlich wie immer jede Session im Formel E Live-Ticker auf eformel.de. Hier wird es übrigens auch einen Live-Ticker zum Rookie-Test geben. Der Rookie-Test wird nämlich im Gegensatz zu den anderen Sessions nicht live gestreamt oder im TV übertragen.
Und im Teleskop gibt es jetzt den genauen Blick auf das sportliche Reglement.
Tobis Teleskop. E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Der Automobilweltverband FIA hat vor kurzem eine Erweiterung des sportlichen Reglements der Formel E durchgeführt, die ich mit dem Teleskop einmal genau ansehen will. Es gibt nämlich jetzt ein permanentes Gremium von Sportkommissaren, das außerhalb von Veranstaltungen die Kommissarsaufgaben übernimmt. Zuständig sein soll das neue Gremium insbesondere dann, wenn mutmaßliche Verstöße außerhalb des Rahmens einer Veranstaltung erfolgen, mehrere Veranstaltungen betreffen, keine unmittelbaren direkten Auswirkungen auf ein Event haben oder aus Zeitgründen nicht bis zum nächsten Rennwochenende warten können. Das Gremium besteht aus 5 Mitgliedern, das sind die Sportkommissare Achim Loth, Loic Bakelin, Gerd Enser, Mathieu Remery und Michael Schwägerl und ist mit sofortiger Wirkung zuständig. Entscheidungen wird dieses Gremium dabei überwiegend bei Verstößen von Teams und Herstellern treffen. Fahrer sind außerhalb von Veranstaltungen ja eher selten an regeltechnisch relevanten Vorgängen beteiligt. Luca, bislang mussten Verstöße ja immer bis zum nächsten E-Prix warten, um von den Kommissaren behandelt zu werden. Ein solches permanentes Gremium ist insbesondere bei längeren Saisonunterbrechungen, wie wir sie jetzt gerade hatten, doch durchaus sinnvoll, oder findest du nicht?
Auf jeden Fall. Ich meine, Teams und Hersteller, die können ja schon mal eher Verstöße außerhalb eines Rennwochenendes bestehen. Deswegen macht es ja Sinn, wenn man sagt, man hat ein permanentes Gremium, wie es hier heißt, die sich darum kümmern. Deshalb durchaus sinnvoll. Vor allen Dingen, dann hat man ja auch nicht so ein langes Warten, auch innerhalb einer Saison, weil sowas dann vielleicht nochmal anders geklärt werden muss. Deshalb an sich gibt es da eigentlich wenig zu beanstanden, warum man sowas nicht sinnvoll finden soll. Ich frage mich nur angesichts deiner Schilderung oder wie es ja jetzt beschlossen worden ist, warum das nicht schon länger gegeben hat.
Das ist eine gute Frage. Ich muss auch dazu sagen, es ist nicht nur in der Formel E so, sondern mit der neuen Saison ist es auch in der Formel 1 und in der Langstrecken-Weltmeisterschaft eingeführt worden, ein solches Gremium. Daher hat die FIA, glaube ich, hier eine grundsätzliche Lücke entdeckt, wo es nachzubessern galt. Daher dieses neue Gremium eingerichtet. Das sind ja auch alles Leute, die viel Erfahrung im Kommissarsbereich der Formel E haben. Ich sag mal so, Achim Loth beispielsweise, der ist ja auch jetzt in Madrid wieder als Rennkommissar im Einsatz. Loic Bakelin, Gerd Enser, Michael Schwäger, alle in der Vergangenheit regelmäßig als Rennkommissare im Einsatz gewesen. Und von daher haben die schon sehr viel Ahnung von der Formel E. Und in meinen Augen genau der richtige Schritt, dieses Gremium aufzusetzen und mit diesen Leuten zu besetzen.
Und wir besetzen nun unsere Punktzahl und diese versuchen wir mit Fragen, die wir am besten beantworten sollen und richtig sind, gibt es auch einen Punkt dafür. 3 an der Zahl sind es wie immer. Unser Mann für die Quizfragen rund um die Formel E sowieso gut aufgestellt ist, darf er auch wie immer traditionell die erste Frage an mich stellen.
Alles klar, Luca. Meine erste Frage bezieht sich auf die Rennstrecke in Madrid. Und zwar wird der Circuito del Jarama die längste Rennstrecke sein, die wir in der Formel E-Geschichte bislang hatten. Welcher Kurs wird denn damit als Rekordhalter abgelöst?
Ist diese Strecke, die jetzt abgelöst worden ist, in den letzten 5 Jahren schon mal befahren worden? Oder ist sie schon längst nicht mehr im Kalender?
Ja.
Ist sie denn aktuell noch im Kalender?
Nein.
Okay, dann ist es Portland.
Richtiges Land, falscher Kurs, es ist Homestead.
Nein.
3551 Meter war eine Runde auf dem Homestead Miami Speedway lang. Das war mit ungefähr 100 Metern Vorsprung die bislang längste Strecke der Formel E-Geschichte. Jetzt kommt der Circuito del Jarama dazu, der nochmal knapp 400 Meter länger ist. Also, richtige Antwort wäre gewesen, Homestead. Leider kein Punkt für dich, Luca.
Verdammt, damit bleibt es auch erstmal dann beim 0-0. Ich bleib auch mal bei der Strecke, nämlich auch in gewisser Weise um die Länge, beziehungsweise frage ich dich jetzt, um wie viele Meter länger ist die Formel-E-Konfiguration der Strecke von Yokohama im Vergleich zur sogenannten Grand Prix-Strecke, die seit 1991 in Betrieb ist. Ich gebe dir dabei plus minus 50 Meter.
Also das kann ja nicht so viel länger sein, weil es im Endeffekt überwiegend die Schikane betrifft. Ich glaube, es wird dazu noch eine Kurve ein bisschen weiter gemacht. Keine 100 Meter, ich denke mal 50 bis 60 würde ich sagen. Sagen wir 60 Meter.
Ja, das ist gut. Das reicht auf jeden Fall mal für den Punkt, das kann ich sagen. Bei plus minus 50 Metern, was er ja bei 60 macht, also hätte es auch 110 machen können, das hätte noch gereicht. Nämlich sind es genau 84 Meter. Die Originalstrecke hat eine Länge von 3,850 Kilometer und die Formel-E-Strecke hat eine Länge von 3,934 Kilometer. Also wie gesagt, 84 Meter länger, gibt den Punkt für dich. Damit steht es nach der ersten Runde 0-1 und du darfst mit der zweiten Frage gerne weitermachen.
Ja, meine zweite Frage bezieht sich auf das letzte Rennen in Spanien, beziehungsweise auf das erste Rennen, das wir in Spanien hatten. Kannst du mir denn sagen, wie viele Autos beim allerersten spanischen Formel-E-Rennen 2021 in Valencia ins Ziel gekommen sind und gewertet wurden?
Viele dürften es nicht gewesen sein. Ich sage jetzt mal 11.
Du bist nah dran. Es waren in der Tat aber nur 9. Das heißt, nur 9 Fahrer haben auch Punkte erhalten. Der Punkt für Platz 10 wurde nicht vergeben und das war tatsächlich das einzige Mal in der Formel-E-Geschichte, dass nicht mindestens 10 Fahrzeuge am Rennende in der Wertung waren. Es bleibt beim 1-0.
Eieiei, da muss ich mich ja schon richtig strecken, beziehungsweise hoffen, dass du einen Fehler machst. So, dann bleibe ich mal auf der Strecke, beziehungsweise komm auf den Designer, beziehungsweise auf den Architekten zurück, nämlich auf John Hugenholz, nämlich der hat die Strecke ja von Yokohama als Architekt entwickelt und war darüber hinaus ja auch an vielen anderen Strecken in Europa beteiligt, zum Beispiel auch in Hockenheim. Welchen Teil des Hockenheimrings hat nämlich Hugenholz im Jahr 1965 mitentwickelt?
Ich glaube, das war das Motodrom.
Absolut korrekt, damit steht es 0-2. Damit kann ich eigentlich nur noch Ergebniskosmetik betreiben.
Ergebniskosmetik kannst du jetzt betreiben mit der nächsten Frage. Die bezieht sich ebenfalls auf das allererste Formel-E-Rennen in Valencia. Da gewann Stoffel van Dornen nämlich eine Leistung, die bis heute in der Formel-E nicht getoppt werden konnte. Kannst du mir denn sagen, welche?
Alle Sessions gewonnen?
Ist das eine Frage oder eine Antwort?
Das ist eine Antwort. Also von FP1 bis Rennen.
Leider ist das nicht das, was ich suche. Stoffel van Dornen hat nämlich tatsächlich nicht am Qualifying teilnehmen können und ist deshalb von Startplatz 24 ins Rennen gegangen, ist am Ende allerdings auf Platz 3 ins Ziel gekommen und hat damit vom Start bis zum Rennende 21 Positionen gut gemacht. Das war das erste Mal, dass das ein Fahrer gelungen ist. Auf dem Papier hat Mitch Evans in Sao Paulo 2024 was Ähnliches geschafft. Von Startplatz 22 auf Platz 1 sind auch 21 Positionen. Aber, großes Aber, da ist ein Fahrer nicht gestartet. Das heißt, er hat tatsächlich unterm Strich nur 20 Positionen gut gemacht. Damit den Rekord von Stoffel van Dornen nicht egalisieren können. Und der besteht bis heute und ich glaube, der wird auch nicht so schnell geknackt, zumal es ja nur noch 20 Fahrzeuge aktuell in der Formel E überhaupt gibt. Luca, das tut mir leid, aber es bleibt beim 2-0.
Ja, kann noch bitterer für mich werden. Genau, 2-0, keine Punkte für mich, glaube ich, zumindest seit längerem mal wieder eine Nullrunde. Dann gibt's noch die letzte Frage natürlich für dich, nämlich welche elektrische Rennserie fuhr schon im Jahr 2022 auf dieser Strecke?
Ich glaube, das war die ETCR, die in Jarama gefahren ist.
Auch wieder richtig lange gab es sie zwar nicht. Man hatte ein sehr spezielles Format, aber elektrische Tourenwagen auch im Jahr 2022 sogar schon sehr früh gefragt. Und auch da warst du vollkommen richtig. Und die ETCR war damals auch auf dieser Strecke, wo jetzt die Formel E debütieren wird, schon damals vor rund 4 Jahren am Start. Damit gibt es eine Nullrunde für mich und eine volle Punktzahl für dich, nämlich 0-3. Und damit gewinnst du das Grid Dummies Quiz.
Ja, Luca, es tut mir schon fast leid, aber ich glaube, die 4 Wochen Pause beim Podcast haben dir nicht gut getan, was das angeht. Müssen wir zusehen, dass das nicht wieder vorkommt.
Naja, da kannst du ja nichts für, wenn du so Fragen stellst. Also hätte man vielleicht auch hier und da drauf kommen können. Ich habe es anders gemacht als die Teams bei der Formel E. Ich habe Formel E Urlaub quasi fast schon genommen. Das bitte ich zu entschuldigen. Keine Entschuldigung gibt es hingegen, wenn ihr noch nicht auf Social Media gefolgt seid. Nein, das natürlich nicht. Also auf Social Media folgen ist fast schon für jeden Formel-E-Fan Pflicht. Das macht ihr natürlich auch gerne bei eformel.de. Dort einfach, wenn ihr es noch nicht getan habt, auf eformel.de schauen. Dort gibt es den Reiter und den Verweis auf Social Media. Wenn ihr eine Plattform habt, wo ihr noch nicht eformel.de folgt, dann gerne das natürlich nachholen. Genauso auch wie diesen Podcast zu abonnieren und zu bewerten auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt. Spotify, Apple Podcast und weitere Informationen zu diesem Podcast findet ihr auch ebenfalls bei eformel.de unter dem Reiter Podcast. Und wir melden uns dann in einer Woche wieder. Tobi, du bist vor Ort, wenn ich das nicht falsch verstanden habe. Sagen wir es mal so.
Das ist korrekt.
Also darfst du hier die spanische Sonne hoffentlich auch wieder nach Deutschland mitbringen. Das Wetter ja so einen kleinen Wintereinbruch wieder gehabt am vergangenen Wochenende. Aber ich denke mal, die Sonne behältst du erstmal in Spanien und bringst sie danach wieder zurück. Und dann mit sonnigen Aussichten machen wir das Recap und die Analyse dann für das Madrid-Wochenende. Mit dir dann hoffentlich auch mit einigen Stimmen aus dem Paddock und mit einigen Einsichten auch aus dieser dann doch sehr spannenden Strecke.
Ich gebe mein Bestes, um wieder einiges an Content auch für den E-Pod mitzubringen.
Wünsche ich viel Spaß dabei und ihr habt hoffentlich auch Spaß gehabt. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß noch, wenn ihr die Formel E verfolgt an diesem Wochenende. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit der Analyse von Madrid E-Prix. Bis dahin, ciao, tschüss.
Ciao.